Wir haben hier zwei ganz charmante Gäste wieder mal eingeladen. Die junge Dame hier am anderen Ende kennt ihr sicher, ist die Claudia Zotzmann-Koch, besser bekannt als Jinx, Autorin, Datenschutzexpertin, Podcasterin und ein ganz unverzichtbares Mitglied der Privacy Week-Familie. Hallo Claudia.
Hallo, ganz herzlichen Dank.
Und am anderen Ende sitzt der René Pfeiffer. Ihr kennt ihn wahrscheinlich unter Links. Er ist selbstständiger Systemadmin, Vortragend an der Fachhochschule Technikum Wien, Burgenland, Bereich Systemadministration. Und er leidet natürlich wie ihr auch ein wenig unter dieser ganzen Distance-Learning-Geschichte. Er hat also heuer schon vorgetragen vor bis zu 160 Studenten. Hallo René.
Hallo und danke für die Einladung.
Wunderbar, vielen Dank fürs Kommen. Euer Titel des Talks oder eigentlich des, in diesem Sinne wirklich eines Talks, des Gesprächs ist Murderboard, wo Krimi, Privatsphäre und IT-Sicherheit zusammenkommen. Der René hat vorher gesagt, es soll eine Zusammenfassung kleiner und riesiger Bedrohungen in einen Kontext bringen. Vor allem soll niemand sagen können, das betrifft mich nicht. Und in diesem Sinne mache ich einfach Platz für euch beide. Viel Spaß, gute Unterhaltung. Bis später.
Danke. Gut, dann starten wir mal, warum Murderboard und warum wir auf die Idee gekommen sind. Ja? Claudia, du kennst Murderboard besser als ich. Warum Murderboard?
Genau, also vielleicht ganz kurz die Vorgeschichte, wie es überhaupt zu dem Ganzen kam. Ich wurde im Sommer angefragt für ein Unternehmen, ein kleineres, halt eine Risikoeinschätzung zu machen, weil sie das Gefühl hatten, dass bei ihnen irgendwie Daten abhanden kommen und durch Konkurrenz Unternehmen halt verwendet werden. Und ich habe dann halt eine längere Fragenliste zusammengestellt, weite Teile davon waren aus meiner Erfahrung aus dem Bereich Projektmanagement, Webentwicklung, aus dem Bereich Security, was ich halt auch durch viele Jahre hier im Datenschutzaktivismus quasi mir angeeignet habe. Und habe diese Liste dann mal dem René vorgelegt, der auch berufsmäßig Penetration-Tests in Unternehmen macht. Und der meinte, ja, passt, alles drin. Und ich so, super. Und habe diese Liste dann diesem Unternehmen vorgelegt. Genau, und auf jeden Fall meinte er dann, ein ganz guter Tipp, mach einfach ein Murderboard. Und ich so, die Idee ist gut. Da drin einfach mal zusammen zu stellen, ja, oder dann halt auch zusammen mit in dem Fall den Kunden, aber auch grundsätzlich kann das quasi jeder und jede hier auch mal machen, vielleicht auch für den Freundes- und Familienkreis, einfach mal zusammenzustellen, was sind denn jetzt hier tatsächlich die Bedrohungsszenarien? Ne? Also dieses betrifft mich nicht, ist nicht mein Problem, ich habe hier nichts zu verbergen, dem Ganzen wirklich mal auf die Schliche zu kommen. Ja, und dann zu gucken, wo sind denn die Querverbindungen? Was hängt denn da alles noch dran? Na? Also nicht nur so dieses, ich bin hier, das sind meine paar Daten und ich habe nichts zu verbergen und selbst wenn davon ein Teil oder auch alles irgendwo im Internet frei zugänglich ist, ja, was sollen die schon von mir wollen? Ne, sondern wirklich dann auch aufzureihen, wie man das vielleicht so aus CIA-Filmen kennt oder sowas, diese Krimi-Boards, wo dann ganz viele Schnüre und Querverbindungen hängen, das dann quasi einmal auf Datensicherheit quasi runtergebrochen. Genau, und dann haben wir uns überlegt, eigentlich ist das ganz nett und vielleicht machen wir da doch einfach mal einen gemeinsamen Talk und auch eine gemeinsame Blogpost-Serie draus.
Ja, und das ist jetzt das erste Ergebnis davon. Den Rest kann man dann noch nachlesen und nachhören. Und vielleicht fangen wir gleich mal an, bevor das zu abstrakt wird, weil das war auch mein Hintergedanke. Bedrohungen modellieren oder irgendwelche Dinge sich vorzustellen, sind immer abstrakt und die bekommen erst eine Form, wenn man sie mal niederschreibt und in Beziehung setzt. Ja. Und vielleicht machen wir das einfach mal. Also das haben wir jetzt gerade schon gesagt. Die Slide habe ich wahrscheinlich jetzt vergessen. Aber wir fangen jetzt vielleicht mal ganz allgemein an mit Spuren, ja, weil viele denken immer, ja, das Internet und das Netzwerk und das ist alles so neu. Das stimmt eigentlich gar nicht. Also weder ist das Internet ein rechtsfreier Raum, noch ist es noch nie da gewesen, weil viele Techniken, die jetzt im Internet verwendet werden, sei es für Marketing oder für Schlimmeres, ja, gab es eigentlich schon im letzten Jahrhundert und in den Jahrhunderten davor. Es ist einfach nur ein anderes Mittel zum Zweck. Ja? Und das bedeutet, dass man so wie in der analogen Welt auch Spuren hat, die man zurückverfolgen kann. Ja? Und jetzt haben wir ein schönes Beispiel dafür. Daten sind unser ständiger Begleiter. Also auch jetzt in dieser Sekunde generieren wir beide Daten, alle Zuschauer generieren Daten und wenn man das Handy in die Hand nimmt, generiert man Daten. Die sind also allgegenwärtig. Ja. So, was auch allgegenwärtig ist, sind Nachrichten um Geld, weil die Sache ist, nichts passiert, ohne dass irgendwer etwas davon hat. Ja, ob man das jetzt in Geld misst oder in was anderem, ja, das sei mal dahingestellt. Ja. Und Claudia, du weißt sicher, da kommen wir auch ein bisschen zu dem Punkt Motivation. Ja. Warum macht wer was? Ja. Warum begeht jemand eine Straftat?
Cui bono. Ja. Das übliche, ja, genau. Gute alte Cui bono.
Genau, ja, und das ist nicht weg, ja, und das kann man jetzt weder raufladen noch runterladen, sondern das ist einfach da und das ist Teil der Motivation. Ja. Natürlich spielt Social Media eine eigene Rolle und Social Media gibt es eigentlich auch schon länger. Also dieses, ich sag mal, an einem Forum teilnehmen und sich äußern und diskutieren, ja, im Idealfall, ja. Und das Ganze aber auch ausnutzen für irgendwelche Aktionen oder Agenden, das ist ja auch nicht neu. Ja? Aber nochmal zurück zu den Spuren. Alle diese Bereiche, die wir hier sehen, die generieren Spuren, die man auch schön darstellen kann. Also wenn wir jetzt wieder zurück an das Murderboard denken und an die Modellierung, Post-its auf den Boden kleben, draufschreiben, was man macht, worum es geht und dann vielleicht mit Faden oder sowas Verbindungen ziehen und dann ergibt sich ein Bild. Ja? Und man ist dann überrascht, wenn man dann sieht, was da eigentlich alles herauszulesen ist. Ja, ich meine, es gab jetzt in den vergangenen Jahren auch immer die Diskussion über die Drohneneinsätze, über die Ermittlungseinsätze und Spuren sind oft Metadaten, die keine eigentlichen Nachrichtentexte unterhalten, sondern wer ist mit wem wo. Ja, auch ganz aktuell die Corona-Tracing-App versucht es auch herauszufinden. Sie wird es halt nicht schaffen, ja, aber man versucht es zumindest. Und dasselbe könnte man auf alle anderen Teilbereiche umlegen.
Und da ist ja jetzt der interessante Teil bei all diesen Spuren oder all diesen Daten und auch den Metadaten, die sind halt auf allen unseren Geräten vorhanden. Das heißt, hier auf meinem Laptop oder auch auf dem Telefon, wenn man jetzt noch eine Smartwatch hat oder was auch immer, überall sind dort Daten drauf. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel vorstellen, jetzt ganz realer Hintergrund zum Beispiel, angenommen, ein jüngerer Student hat jetzt nicht sehr viel Geld und sagt jetzt, okay, ich würde mir jetzt gerne, oder mein Rechner ist kaputt, ich brauche ein anderes Gerät, weil ich muss halt meine Hausarbeiten schreiben, ich muss jetzt am Online-Unterricht teilnehmen, ja, dann gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel auch ein Refurbished-Gerät zu kaufen und auch sein eigenes Gerät vielleicht in Zahlung zu geben. So, und wenn ich jetzt sage, junger Student gibt jetzt zum Beispiel sein altes Gerät in Zahlung und lässt da die Festplatte drin, dann sind eben all diese Daten quasi aus der Hand gegeben. Und wir wissen eben nicht, was genau danach passiert. Andererseits könnte man natürlich sagen, ich habe ja alles gelöscht, oder?
Ja, Daten löschen ist so eine Sache, ja, ja, aber wie macht man das? Ja, es gibt da Dienstleister dafür, es gibt auch Experten dafür, es gibt dann ein uraltes Paper, wo drin steht, 36 Mal überschreiben, ja, das ist mit modernen Festplatten gar nicht mehr notwendig, aber dann hat man SD-Karten, hat man Kameras, dann hat man Handys, die sagen ja auch, man kann das Ding zurücksetzen und alles wird gelöscht, aber wirklich überprüfen kann man es nicht. Ja, man kann aber jetzt auch nicht alles einschmelzen oder einstampfen, was man so hat, weil oft, wie du sagst, gibt es einen Wert, ich will das wieder verkaufen, ja, und es ist ja auch nicht nachhaltig, dass man alles zerstört, was man eine Weile verwendet hat, ja, also dieses Problem wird nicht weggehen, ja.
Genau, und dann haben wir eben das nächste Problem, wenn ich jetzt diese Daten vielleicht gar nicht wirklich final gelöscht habe, was passiert denn dann, wenn die jetzt dann draußen in der Welt sind? Und da greifen dann halt auch nicht nur die Leute, die da Geld rausschinden wollen, drauf zu, ja, über diverse Töpfe, wo dann Daten kumuliert halt auch verkauft werden und Firmen oder auch Behörden sie einkaufen können. sondern eben wie die gerade genannten Behörden, die sich dann halt von der anderen Seite mit solchen Daten eben dann auch beschäftigen.
Genau. So, jetzt muss ich schauen, ob die Slides da kommen. Genau. So, das heißt, früher oder später gibt es einen Kontext, ja, wie auch immer jetzt damit, Entschuldigung, betraut ist, ja. Und es kann sein, dass bei irgendwelchen Dingen ermittelt wird. Wie die Claudia eben schon gesagt hat, das kann jetzt aus einem Firmenkontext sein. Irgendwas ist passiert, ja. Jemand hat den Verdacht, dass Daten gestohlen wurden. Die können auch physisch abhanden kommen sein. Und jetzt geht es halt einfach darum, man übergibt das ab einer gewissen Schadenssumme oder wenn es halt wichtig genug ist, einer Behörde, die dann Ermittlungen beginnt, ja. Auch was da passiert ist, ich weiß, da gibt es immer wieder Streitigkeiten darum, ja, aber es gibt ein paar Dinge, die gelten, egal welche Technologie verwendet wird, so wie die Motivation, die wir eben gesagt haben, ja. Und man hat sicher schon mitbekommen, es gibt jetzt so die Anstrengungen, die Kryptowährungen zu regulieren und zu schauen, wie die Zahlungsflüsse sind. Man kann bei Kryptowährungen sehr gut nachvollziehen, wer wohin was überwiesen hat. Das vergessen manche. Es ist keine anonyme Zahlung, sondern man kann es super nachvollziehen. Das machen die Antivirus-Firmen zum Beispiel. Das heißt, Konten- und Zahlungsmethoden sind sehr wichtig. Und hier setzt jetzt die Bequemlichkeit ein, ja. Wer hat schon mal was online bestellt, ja? Wer wollte mal nicht auf die Suche gehen in einem Geschäft und irgendwas zu suchen, weil ich weiß ja ganz genau, an welchem Online-Shop das Ganze ist, ja? Dann kommen wir automatisch zu Zahlungsmethoden und noch schlimmer Lieferungen, ja? Weil ich kann ja nichts bestellen und sagen, bring mir das anonym. Ja, das funktioniert ja nicht. Ja,
das ist
der andere Weg. Ja, bitte?
Genau, nee, das ist ja aber auch übrigens der ganz klassische Punkt, an dem letztendlich, wenn es tatsächlich auch um Online-Verbrechen geht, ja, also dass gerade wenn es dann halt zu liefernde Objekte gibt, sowas wie Waffe einkaufen im Darknet, was so eine der üblichen Fragen von AutorenkollegInnen ist, wenn ich dann mal wieder bei denen einen Vortrag über das Darknet zum Beispiel halten kann über wie das mit dieser Bitcoin-Zahlung so ist. Der ganz klassische Weg ist genau an der Stelle, wo es dann ein physisches Objekt gibt, das übergeben werden soll. Das ist halt auch klassischerweise der Moment, wo Behörden dann halt auch einschreiten und gegebenenfalls Menschen festnehmen können.
Genau, also das ist ein wesentlicher Teil und so fängt man auch an, also ich bin jetzt keine Behörde, die ermitteln darf, ja, aber wir machen das auch bei Sicherheitsvorfällen so, wir verfolgen auch genau diese Spuren und schauen, okay, wo kommt was her und wie ergibt sich ein Bild, ja. Dasselbe passiert natürlich mit falschen Namen. Ich bin seit über 20 Jahren in der Spam-Bekämpfung von unerwünschten E-Mails aktiv, ja, also falsche Namen sind da wirklich gang und gäbe, ja. Und jeder, der glaubt, man kann den Absender einer E-Mail nicht verändern, der benutzt einfach das falsche Mailprogramm. Ja. Das ist ganz normal, ganz einfach und kein Problem. Und dasselbe passiert jetzt natürlich auch mit übernommenen Social-Media-Konten, weil die sind ja bekannt oder die kenne ich ja, weil ich habe ihn schon mal gelesen, zwar nie getroffen, also alles wieder sehr fragwürdig. Ja. Aber das sind zum Beispiel auch Spuren, die man verwenden kann. Und das Ganze kann man auch auf eine andere Ebene heben. Ja, zum Beispiel oft fragt man sich, wieso kriege ich jetzt eigentlich schon wieder diese E-Mail mit dieser tollen Erbschaft von irgendeinem komischen Land? Ja, man würde diese Mail nicht bekommen, wenn es nicht Leute gäbe, die darauf antworten. Und das ist alles organisiert. Also diese unerwünschten E-Mails oder diese Aktionen, die man manchmal liest oder wo man manchmal auch sieht, ach, das ist aber eine lustige Nachricht, wer fällt denn darauf rein? Ja. Das ist einfach Teil von Kampagnen, die auf Basis von Daten zusammengestellt werden, die einfach abhanden gekommen sind, gestohlen wurden, sich besorgt wurden oder wie auch immer.
Ja. Ihr erinnert euch eben gerade an den weggegebenen PC, den ich am Anfang erwähnte, wo jetzt zum Beispiel die gesamten Daten auf einer vollständigen Festplatte einfach gerade mal aus der Hand gegeben wurden, unwissentlich, versehentlich, ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt der junge Student, den ich vorhin meinte, dass der jetzt gerade massenhaft an Spam-E-Mails bekommt, weil eben sein Mailkonto, seine Mailadressen und so weiter rausgegangen sind, ist sehr, sehr hoch. Wahrscheinlich wird er nicht alle davon sehen oder nur wenig davon sehen, weil die Mail-Anbieter, die wir so üblicherweise verwenden, relativ gute Spam-Filter haben und uns das gar nicht erst anzeigen. Das heißt, hier bekommt er keine Warnung, dass das gerade passiert ist.
Richtig, ja, weil das Blöde ist am Datendiebstahl, was es so schön heißt, ja. Es gibt keinen Diebstahl im digitalen Sinne. Es gibt nur Kopien, ja. Bei physischen Objekten ist das Objekt weg und dann sehe ich sofort, es fehlt. Bei gestohlenen Daten sehe ich das nicht, ja. Es kann sein, dass mir Daten gestohlen werden, ich das nie mitkriege, weil sie ja noch da sind, ja. Also Datendiebstahl ist ein falscher Begriff. Es geht einfach um Kopieren von Daten.
Ja, das heißt, eine unbekannte Anzahl anderer Leute hat diese Daten jetzt zur Verfügung.
Genau, ja. Und wie gesagt, nachdem ich halt mit Spamfilter-Konfigurationen betraut bin, sehe ich, dass da allerhand Dinge umgehen, sagen wir es mal so, ja. Und dann gibt es jetzt ein schönes Wort, das habe ich mal verwendet beim Kunden, weil viele denken sich auch, also es ist jetzt egal, ob ich jetzt von einer normalen Person ausgehe, die wie so alle angeblich nichts zu verbergen haben, oder dass halt auch Firmen denken, naja, aber wer wird uns denn direkt angreifen? Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, manchmal ist man nur Mittel zum Zweck, manchmal ist man nur Sprungbrett, ja. Und viele der heutzutage versendeten Spam-Nachrichten oder auch Viren-Nachrichten kommen tatsächlich von kompromittierten Systemen. Die wurden nicht attackiert, weil jemand hinter einer Menschen, hinter einer Firma, hinter einer Organisation her ist, sondern die wurden attackiert, weil es geht und weil man damit weitere Dinge machen kann. Ja. Und deswegen habe ich hier den Begriff Beifang aus der Fischerei verwendet, weil das passiert auch relativ oft. Ja. Dass man einfach irgendwelche Ressourcen hat oder Daten hat, die einfach praktisch wären. Ja. Es reicht jetzt mittlerweile schon ein Internetzugriff und ein Computer, egal welche Art. Dann ist man schon mit dabei, weil das ist schon genug. Ja. Und dann landet man einfach in irgendeiner Kampagne oder als Opfer irgendwo, weil es geht, ja?
Genau, und halt mit Daten wie zum Beispiel halt auch Zahlungsdaten, die vorhin schon erwähnt sind, zum Beispiel Kreditkartendaten, Kontodaten, wenn es sein muss, solche Konten wie PayPal und so weiter. Und dann passieren so Dinge, dass man plötzlich Abbuchungen auf dem Konto hat oder auf der Kreditkarte und vielleicht erstmal gar nicht weiß, warum das passiert ist, ja, weil man ja vielleicht gar nicht mitbekommen hat, dass die eigenen Daten irgendwo weggekommen sind. Also weggekommen es in eine unbekannte Anzahl anderer Leute hat jetzt Zugang dazu. Und dann ist man mal eine ganze Weile damit beschäftigt, erstmal diese Buchungen zurückzurufen, bei der Bank anzurufen, die Karte sperren zu lassen. Das kostet eine ganze Menge Nerven und Zeit, ne? Und dann ist man wirklich damit erstmal involviert, sich darum zu kümmern, ja, und darüber hinaus merkt man vielleicht gar nicht, dass derweil schon wieder an einem anderen Ende an der eigenen Person oder an den eigenen Daten schon wieder weitergeknapst wird, weil man einfach komplett neben Job oder Uni oder was auch immer ein ganzes Teil seiner Zeit eben damit verbringt, erstmal mit dem einen Teil aufzuräumen. Dabei sind die Übernahme von Kreditkartendaten, also dass unberechtigte Zahlungen halt stattfinden, das ist eigentlich der kleinste Teil, der uns passieren kann. Das ist ja auch noch das harmloseste.
Richtig, weil wir hatten ja gesagt, wir wollen das Ganze ein bisschen in Kontext setzen, weil angefangen hat es mit einer verkauften Festplatte, ja, die übrigens durchaus auch von Leuten gekauft werden, gebraucht, die einfach gezielt nach Daten suchen, also automatisiert, ja. Jetzt haben wir schon Ermittlungen, weil irgendwo etwas passiert ist. Das muss jetzt gar nicht sein bei unserem Beispiel Menschen, der halt seinen PC verkauft hat oder sowas. Ja, das kann auch woanders passieren. Ja, und wir haben es auch schon erlebt, mehr als einmal, dass Firmen alte Hardware ausräumen und Dinge einfach so weitergeben. Und wenn wir das Ganze jetzt ein bisschen, erweitern, ja, so was dann hinter den Kulissen vorgeht, ja, dann kommt man auf ein ganzes System und eine ganze Reihe von Prozessen und Akteuren, die halt einfach zusammenarbeiten, ja. Weil Daten werden ja nicht einfach kopiert und sofort verwendet, sondern genauso wie es in der Pre-Internet-Welt Leute gibt, die einfach gestohlene Dinge kaufen, sich überlegen, was ist das eigentlich, die das bepreisen, schätzen und dann weitergeben, ist es bei Daten auch. Das heißt, ich habe Dienstleister, die einfach diese Daten sammeln, dann zum Beispiel prüfen, ist diese Person echt, stimmen die Kontaktdaten, ja? Also vielleicht hat jemand schon mal einen Anruf bekommen, der keinen Sinn gemacht hat, ja? Weil man da glaubt, es ist ein Verkaufsanruf, aber tatsächlich ging es einfach nur darum, um festzustellen, stimmt die Nummer, meldet sich da wer. Dasselbe bei E-Mails, dasselbe bei anderen Daten. Das heißt, die Daten werden einfach wie Rohöl, um Frau Merkel aufzugreifen, aufbereitet und werden veredelt. Ja? Und die werden dann weiterverwendet und weiterverkauft. Das ist ein Geschäftsfeld. Dazu gehören natürlich auch die Metadaten, weil Kontakte, Adressen, Namen, Dinge, die einfach den Kontext herstellen, sind viel wichtiger als die eigentliche E-Mail-Nachricht, ja? Weil man einfach da diese Zusammenhänge herstellen kann. Und wenn das jemand macht, beruflich, der diese Daten aufbereitet, dann kann man zum Beispiel auch auf weitere potenzielle Opfer kommen, die man vielleicht angehen kann.
Vielleicht an der Stelle ganz kurz gesagt, was sind überhaupt Metadaten? Also Metadaten sind quasi alle Daten, die quasi zusätzlich anfallen zur eigentlich übertragenen Nachricht. Also zum Beispiel, wenn also zu dem Zeitpunkt, wo man noch rausgehen konnte, wenn ich dann geschrieben habe, bring doch bitte vielleicht irgendwie 2 Milch und ein Brot mit, ja, dann ist die Information 2 Milch und ein Brot eigentlich die eigentliche Information, ja. Aber dazu wird eigentlich oder die Metadaten dazu sind eigentlich viel aussagekräftiger und sind der eigentlich interessante Teil für alle anderen. Das heißt, wer, mit wem, wann, wo, wohin, mit welcher Geschwindigkeit, auf welcher Route, also gegebenenfalls mit welchem Verkehrsmittel, zu Fuß, Bus, Bahn, ne, wie auch immer, Auto. Und all diese Daten, die formen ein sehr genaues Bild von unserem Leben, das dann halt eben im Digitalen abgebildet wird. Und darunter fallen übrigens auch sogenannte EXIF-Daten in Bildern, wo dann halt auch noch GPS mit hinterlegt ist, Uhrzeit, Höhenmesser und so weiter. Von welchem Winkel wurde das Bild aufgenommen? Also moderne Kameras können da sehr, sehr viel Information halt auch noch zusätzlich in Bilddaten mit hineingeben.
Speziell Ortsdaten zum Beispiel, ja, wo man dann weiß, wo das war. Ja. De facto handelt es sich hier um organisiertes Data Warehousing für illegale Waren. Ja. Das gibt es natürlich auch in der echten Welt. Da braucht man nur beim Zoll mal fragen, wo ganze Container von Dingen verschifft werden, die gar nicht verschifft werden sollten. Ja. Es wird aber trotzdem gemacht. Und genauso kann man sich das vorstellen mit Daten. Ja. Die werden gesammelt, raffiniert und dann einfach weiterverkauft oder man kann sie auch mieten. Zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel eine E-Mail-Kampagne starten will, dann miete ich mir einfach Daten oder kaufe mir Datensätze. Da gibt es sogar Preislisten, ja, die man nach Nationalität ordnen kann, um einfach festzustellen, was haben die für ein typisches Einkommen. Also das, was Facebook macht, ja, das macht das organisierte Verbrechen schon lang in der digitalen Welt. Ja.
So. Die Frage, wer bei wem abgeguckt hat.
Ja, es ist alles eine Inspirationssache, ja. Also wenn wir gerade dabei sind, ein Startup zu gründen, bitte sehr, ja, gerne. aber wie gesagt nochmal, die Querverbindungen sind ganz, ganz, ganz wichtig, ja, weil auch die Querverbindungen genau das dann die bringen einen genau dann weiter, ja. Das ist bei uns so bei den Ermittlungen und es sind oft ganz banale Sachen, ja. Ich werde mal schauen, ob ich das in den Quellen dann später einarbeiten kann. Es gibt eine Korrelation von großen Militäroperationen der USA und Pizzabestellungen ans Pentagon. Ja? Also alle, die jetzt Lieferdienste verwenden, ja, man kann durch Auswertung der Lieferdienstdaten auch feststellen, wie viele Leute typischerweise in einem Haushalt essen. Ja? Und wenn man das dann gegencheckt mit der Anzahl der gemeldeten Leute, aber ich gehe jetzt zu weit. Ja?
Siehst du, aber da haben wir jetzt dieses Jahr einen Vorteil. Also das Privacy Week Team ist komplett verteilt über den gesamten deutschsprachigen Raum. Das heißt, hier wird es schwieriger, die Lieferdienstdaten quasi gegen uns zu verwenden, nachdem wir nicht alle an einem Platz sind.
Richtig, ja. Also wie gesagt, es gibt für jede Erkenntnis eine Gegenmaßnahme, üblicherweise. Ja. Und wir haben es jetzt extra jetzt hier auf freien, fiktionalen Beispielen, ausgedehnt, um einfach mal die Fantasie ein bisschen spielen zu lassen. Weil das Wichtigste an jeglichem Thema, was die Privatsphäre oder die Sicherheit betrifft, ist die Fantasie. Bis kurz vor Paranoia natürlich, dann wird es dann schon zu viel. Ja, aber man muss sich einfach nur überlegen, okay, was könnte denn passieren? Genau das muss ich ja bei der Bedrohungsanalyse auch machen. Ja, und genau dasselbe muss ich auch machen, wenn ich irgendwas nachvollziehen will. Ich kann halt einfach sagen, na, das kann aber nie passieren, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, sobald es jemand anderer vorstellen kann und es auch macht, ja, hat man schon einen Nachteil. Ja, und darauf darf man gar nicht erst reinfallen. Ja.
Und die Kreativität der Menschen ist groß.
Sehr groß. Ja.
Ja.
So, kommen wir mal ein bisschen zu behördlichen Themen. Der trojanische Amtsschimmel. Also wie gesagt, wir steigern uns jetzt langsam ein bisschen hinein, ja, in die Tiefe. Ja. Das ist die andere Organisation, die andere Organisiertheit, um mal ein schlechtes Deutsch zu verwenden. Es gibt ja immer wieder Diskussionen über Hintertüren in Kommunikation, in Systemen, und man müsste überall reinschauen können, weil die Ermittlungen gar nicht möglich sind. Ja. Deswegen haben wir den trojanischen Amtsschimmel hier genommen. Bedrohung und Nutzen für die Ermittlung zugleich. Es ist so eine Balance. Ja, ist das Zusammenführen von Daten. Ja, je Zusammenführung, desto mehr kann ich Aussagen treffen. Ja. Ziellos Zusammenführen von Daten bringt natürlich nur Arbeit. Ja, aber man kann sehr viel mehr herauslesen, wenn man verschiedene Quellen zusammennimmt. Ja. Und wenn man ins Detail gehen kann, ja, zum Beispiel, man hat jetzt Vollzugriff auf ein Computersystem und es ist rein technisch kein Unterschied, ob das jetzt eine Schadsoftware ist oder eine behördliche Software, ja, dann habe ich natürlich mehr Zugang zu Daten, mehr Zugang zu Metadaten, sogar Zugang zu Inhaltsdaten, und dann wird wie beim Mikroskop das Bild wesentlich klarer und detaillierter. Ja. Auch das wird gemacht. Auch speziell bei Schadsoftware, die bestimmte Dinge einfach anschaut, wenn sie schon mal auf einem System ist. Ja. Und was da halt jetzt ganz wichtig ist, jetzt kommt zu den Agenten, kommt jetzt eine Vielzahl von Dingen hinzu, ja, weil jetzt habe ich vielleicht nicht mehr nur den finanziellen Vorteil, sondern jetzt habe ich zum Beispiel auch den politischen Aktivismus, den man betrachten möchte. Und jetzt diese Woche war auf Heise der Bericht, dass zum Beispiel ein großer US-Anbieter von Netzwerkequipment auf Geheiß der NSA Hintertüren in Netzwerkequipment eingebracht hat, ja, was aber von anderen Ländern zur Spionage ausgenutzt wurde. Das heißt, sobald man anfängt, Sicherheitsmaßnahmen zu untergraben, findet sich immer ein Weg für Missbrauch. Es ist völlig egal, ja, wie edel das Ganze ist und wie ethisch wertvoll und ethisch abgesichert das Ganze am Ursprung ist. Man kann alles missbrauchen. Ja, und das war auch schon vor dem Internet so. Ja. Um wieder den Bogen zum Laptop zu schlagen, ja, oder zu den verkauften Daten. Wenn man Daten einmal aus der Hand gegeben hat, dann kann man noch nicht mehr kontrollieren, wo sie landen. Man kann auch dann den Kontext nicht mehr kontrollieren. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn man Daten freiwillig aus der Hand gibt und sie landen irgendwo anders und der Kontext wird einfach verändert. Ja? Das ist eine Bedrohung an sich. Ja?
Oh, und dann kann es zum Beispiel halt auch sein, dass Daten von so einem in Zahlung gegebenen Laptop oder auch Telefon, ja, also es ist ja auch nicht nichts anderes als ein Computer, der zufällig auch telefonieren kann, dass die dann halt auch quasi auf dem Tisch von Behörden landen und dann eben Teil von Ermittlungen werden.
Genau, ja, also man kann auch schon, wie gesagt, blöderweise irgendwo fotografiert werden, wo man zufällig ist oder absichtlich ist. Bei Daten ist man zwar nicht präsent, aber die Daten kann man vielleicht auf eine Person oder einen Ort, eine Quelle, also Organisation zurückführen. Ja, ja, und dann hängt es vom Kontext. Ja, bitte. Ja.
Genau, ganz besonders halt bei so Sachen wie GPS-Daten aus dem Telefon. Ja, angenommen, ich war zur falschen Zeit mit diesem Gerät am falschen Ort. Gibt es halt einfach eine Aufzeichnung davon, dass dieses Gerät, das jetzt mir zugeordnet ist, und seien wir uns ehrlich, so ein Telefon, das nehmen wir einfach überall mit hin. Ja, also das ist, glaube ich, das persönlichste Gerät, was wir überhaupt haben. Das habe ich quasi immer bei mir. Ich bin damit beim Einkaufen, ich bin damit zu Hause, ich bin damit vielleicht irgendwo auf einem belebten Platz. Vielleicht bin ich sogar auf einem belebten Platz, während dort eine Demonstration. Und obwohl ich vielleicht selber gar nicht mitdemonstriere, aber vielleicht zuschaue, ja, und einfach mal gucke, was haben die Leute denn vielleicht auf ihren Transparenten stehen, habe ich mich dennoch für eine gewisse Zeit zeitgleich eben bei dieser Demonstration aufgehalten, beispielsweise.
Genau, und dann kommen wir eben zu Interpretationen und Konsequenzen, weil nicht alles, was einen Kontext ergibt und interpretiert wird, muss automatisch stimmen, ja. Jeder kann sich irren. Das passiert Behörden, das passiert Privatfirmen, das passiert auch Sicherheitstestern. Ja, das ist ganz normal. Ja, Aber es ist ja sehr verlockend, ja, sobald sich irgendetwas zusammen ergibt, ein Bild ergibt und es sieht super plausibel aus, ja, und dann packen wir doch ein paar Vorurteile rein oder Erfahrungen, je nachdem, wie man das jetzt interpretiert, ja, dann muss das ja stimmen, ja. Und dann wird's halt auch teilweise gefährlich, wenn man dann einfach irgendwo mit drin hängt und dann vielleicht nicht ganz versteht, warum man jetzt eigentlich dazu kommt, ja.
Genau. Weil vielleicht ist halt einfach, das könnten auch tatsächlich Zufälle sein, ja, dass ich jetzt, wie gesagt, zur falschen Zeit am falschen Ort war für eine gewisse Zeit. Dann gab es noch vielleicht Fotos von mir, von meinem Gerät oder von meiner Kamera oder so, weil auf so einer Laptop-Festplatte sind ja sehr viele unterschiedliche Dinge drauf, ja. Vielleicht waren da noch Fotos drauf, die ich mal an einem anderen Ort geschossen habe, wo vielleicht zeitgleich Leute aus einer ähnlichen politischen Gruppierung gerade auch eine Demo hatten, eine Zusammenkunft hatten, von der ich vielleicht nichts wusste. Aber ich halte mich vielleicht in einer fremden Stadt in einem Café aus, wo halt im Hinterzimmer gerade eine politische Veranstaltung stattfindet. Was ich halt vorne beim Café nicht merke, aber das wissen die Leute, die gerade meine Daten auswerten, halt auch nicht.
Richtig, ja. Und das kann sehr schnell passieren, ja. Auch wenn man auf Reisen ist zum Beispiel, wo es da auch Tipps gibt für Reisende, bestimmte Länder und solche Dinge, ja. Wo man da einfach halt ein bisschen nachdenken muss, ja. Und da geht es gar nicht um, sie sind hinter mir her, ja, das ist jetzt gar nicht der Fall, das wollen wir auch gar nicht erst aufbringen, ja, sondern geht es um wirklich banale Dinge oder zum Beispiel, wir haben jetzt gar nicht gesagt am Anfang, was ist, wenn das ein Laptop ist, den sich mehrere Personen teilen? Es ist ja nicht so, dass sich jeder einen Laptop einfach mal so kaufen kann, ja, oder kaufen möchte, ja, wenn ich den nur alle heiligen Zeiten verwende, ja, naja, gut, dann teile ich mir den halt, dann sind halt mehrere Accounts auf einem Gerät und dann macht das Ganze das noch schlimmer. Ja.
Der gute alte Familienrechte halt zum Beispiel.
Richtig, ja. Oder es gab ja früher mal Windows für WGs oder Workgroups, ja. Und also Multi-User-Systeme sind ja gängig mittlerweile. Auch alle möglichen Geräte haben das, ja. Also man ist dann halt auch ein bisschen verbunden mit den Leuten, die das Ding verwenden. Ja. Genau. Speziell, wenn man es mal herborgt. Ja. Ah, das sind wir schon bei den Fragen. So, sorry. Ja, aber genau, und jetzt kann das Ganze natürlich noch einen Schritt weitergehen. Wenn wir jetzt den Kontext noch ein bisschen erhöhen, ja, und diese Daten zum Beispiel auf Listen landen, ja, die jetzt noch eine Ebene höher gehen, ja. Wenn man jetzt mal an bestimmte Länder denkt, wobei wir müssen da gar nicht so weit gehen, es gibt gerade in Polen Demonstrationen, es gibt in Frankreich Attentate, ja, also es gibt sehr viele Ereignisse, ja, die einfach eine Ermittlung notwendig machen oder einen Protest auch notwendig machen, je nachdem, auf welcher Seite man jetzt steht oder worum es halt geht, ja. Dann kann das Ganze auch eine größere Dimension annehmen, ja. Also zum Beispiel, wie Claudia schon gesagt hat, wenn man sich, also das klingt jetzt ein bisschen blöd, und ich möchte jetzt auch gar nicht das Negativbeispiel nehmen, aber wenn man sich mit den falschen Leuten abgibt, ohne es zu wissen, weil man einfach neben ihnen steht, ja, oder im selben Kaffeehaus ist oder sowas, ja, dann ergeben sich halt Konsequenzen, die unter Umständen relativ unlustig sind, ja. Und je nachdem, in welche Länder man dann reist, wo man sich aufhält, kann das halt sehr drastische Konsequenzen haben. Man kann dann Teil einer Ermittlung sein oder auch verdächtig, ohne dass man weiß, worum es eigentlich geht, ja.
Genau. Und wie gesagt, im Fall des fiktiven Studenten, den wir jetzt gerade vorher hergenommen haben, es kann ja jederzeit immer noch sein, wie gesagt, dass zum Beispiel, wir hatten vorhin kurz die Kreditkartendaten, dass für eine groß angelegte Phishing-Kampagne zum Beispiel, die seine Zahlungsdaten hergenommen werden und auf seinen Namen zum Beispiel auch Server angemietet werden oder tatsächlich physische Locations angemietet werden, ja, und dann taucht einfach der Name, die Zahlung eben schon mal auch in einem kriminellen Umfeld auf. Und wenn dann halt noch so Sachen hinzukommen, wie war zeitgleich oder war dann halt zu entsprechenden Zeitpunkten, ne, dank der GPS-Daten können wir nachvollziehen, in einem Café, wo 3 Meter weiter auf der anderen Seite der Wand halt dann eine Zusammenkunft politischer Natur war oder war bei einer Demonstration, ist vielleicht sogar auch mitgegangen, ja, also es gibt ja mittlerweile ausreichend, weswegen man auf die Straße gehen kann und sollte, Ja, und oder war auch vielleicht einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Und schon fügt sich ganz mosaikartig halt eben dieses Bild zusammen. Und diese eine Person, die jetzt halt vorher einfach nur ihr Laptop in Zahlung gegeben hat, da verengt sich jetzt auf einmal das Bild rundherum und der Name steht auf einmal auf einer verdächtigen Liste. Ja.
Genau, und wie gesagt, diese Kommunikation auf falschen Namen haben wir eben schon erwähnt, auch die Zahlungen, ja. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass die Person oder die Metadaten zu dieser Person passen, dann müssen ja auch die Aktionen dazu passen, ja. Und speziell Leute, in deren Namen irgendetwas gemacht wurde, das ist aber schon alt. Wir hatten mal vor über 20 Jahren einen Kunden, der hatte, dessen Name wurde einfach verwendet für eine Spam-Kampagne, ja. Der konnte seinen E-Mail-Account nicht mehr verwenden, weil alle haben natürlich geglaubt, dass er das war, ja. Und er hat die tollsten und bösesten Mails bekommen, weil sich Leute erbost aufgeregt haben und ihn beschimpft haben und was auch immer. Und er wusste gar nicht, was passiert ist, ja. Banales Beispiel, aber denselben Spaß hatten wir jetzt mit Twitter-Accounts, die gehackt werden, in Anführungszeichen gehackt, weil Passwörter vielleicht schwach sind oder weil eben eine Schadsoftware oder irgendwas auf einem Computer ist und dann die Accounts abfragt, ja. Da muss es ja gar nicht darum gehen, dass das Passwort zu kurz ist oder zu schlecht ist, ja. Das kann auch Schadsoftware sein. Und wenn man sich mal anschaut, was bestimmte Schadsoftware automatisch macht, ja, die haben eine ganze Kollektion von Tasks und die schauen nach bestimmten Dingen. Und wenn sie was finden, kopieren sie es, ja, und das wird dann weiterverwendet. Und so können auch Accounts, Konten in Anführungszeichen gehackt werden. Die werden einfach nur kopiert, ja.
Und jetzt quasi der Rückgriff auf das, was der René vorhin sagte, die ganzen Querverbindungen. Das heißt, wenn man erstmal Zugriff zu so einem Account hat oder zu einem Adressbuch hat, dann hat man auch einen sehr guten Überblick über das soziale Umfeld der jeweiligen Person. Das heißt, wenn mein Adressbuch abhanden kommt, ja, also abhanden kommen es hat eine unbekannte Anzahl anderer Leute Zugriff darauf, dann sehen die halt gegebenenfalls nicht nur die Namen und Nummern und Adressen, Geburtsdaten, vielleicht Fotos von Menschen, die in meinem Adressbuch sind, sondern vielleicht sind da auch noch Tags drin, sowas wie Mutter, Vater, Onkel, Klient, Kunde, Cousine, beste Freundin, ne, und so weiter und so fort. Und das setzt sich dann halt über Social Media Accounts und so weiter auch weiter fort. Das heißt, dort wird eben dieses ganze Netzwerk von Menschen, ja, ich rede jetzt nicht von Geräten, sondern das sind ja Menschen dahinter, wird dann sehr detailliert für andere Leute einsichtig. Ja, und dann bin nicht nur ich die betroffene Person oder unser fiktiver Student die betroffene Person, sondern vielleicht in dem Moment oder im nächsten Schritt dann auch seine Familie oder seine Freunde oder alle aus der Studentengruppe, die letzte Woche mit Fridays for Future auf die Straße gegangen sind.
Genau, ja, und man kann auch diese Verflechtungen kann man schwer geheim halten oder schwer schützen. Also es geht, ja, man muss halt dann Abstriche machen, man muss dann gewisse Dinge bewusst nicht tun. Das ist relativ schwierig, ja. Ich habe auch eine Weile mal in meinem Handy meine Kontaktliste mit anderen Namen belegt und Comicfiguren vergeben, ja. Das hat eine natürliche Grenze, wenn die Liste wächst, weil ich habe bis heute eine Comicfigur in meinem Adressbuch, wo ich keine Ahnung mehr habe, welcher Mensch das ist, wo ich aber Angst habe, anzurufen und zu geben, dass ich keine Ahnung habe, wer das ist. Ja.
Das heißt, du wartest die ganze Zeit auf einen Anruf von Donald Duck.
Ja, quasi, ja. Und ich meine, das ist natürlich eine valide Gegenmaßnahme, aber es wird dann irgendwann unpraktisch. Ja. Ja. Oder man macht so wie mein Großvater, es war neben dem fix an der Wand installierten Telefon war ein Block mit Adresse, mit einer alphabetischen Sortierung, da steht dann alles drin. Also die Zeiten sind halt vorbei, ja. Und jetzt kommt man da nicht mehr ganz drum herum. Und vor allen Dingen, die Social Media Netzwerke raten ja auch. Und das hat jeder sicher schon mal gesehen, dass egal welches Netzwerk ich da habe, kommen da die Vorschläge, na, ich glaube, du könntest den kennen. Wie wär's denn? Probier's doch, ja. Und meistens kommt das ungefähr hin, weil diese Netzwerke einfach sichtbar sind, wenn man Metadatenanalyse macht, ja. Das machen die ja genauso, ja.
Ganz genau. Oder da ist dann halt der Vorschlag von Freunden noch das harmloseste. Es gab aber auch tatsächlich schon Fälle, wo die Klienten eines Psychologen sich gegenseitig als Freunde vorgeschlagen wurden, weil dessen Adressbuch halt leider irgendwo mal geleakt ist und abhanden gekommen ist. Also auch sehr, sehr unangenehm. Und ja, ich hoffe, wir konnten euch ein paar greifbarere Problematiken an diesem Problem Daten und Metadaten vielleicht vermitteln und wo Krimi und Privatsphäre und IT-Sicherheit so zusammenlaufen. Ich hatte vorhin erwähnt, wir haben da was vor mit Blogposts. René, magst du da noch was zu sagen?
Ja, also die letzten Monate haben zu einer Umkehr geführt, weil eigentlich war das, was wir jetzt hier machen, das Ende. Und jetzt müssen wir leider daraus den Anfang machen. Wir haben den Blog-Post in mehreren Artikeln schon vorbereitet und wir müssen den Podcast noch machen, weil wir einfach auch euch die Beispiele geben wollen per Links und per Geschichte, ja, dass ihr einfach schön sehen könnt, okay, das ist tatsächlich möglich und das passiert, ja, ohne dass wir jetzt auf Hollywood zurückgreifen oder wer auch immer gerade Drehbücher verlegt, ja. Aber das ist die Idee des Ganzen, dass wir einfach hier euch in mehreren Medien etwas in die Hand geben wollen, um die Fantasie ein bisschen anzuregen. Deswegen ist ja auch der Krimi-Teil dabei, ja, weil ich schaue auch gerne Krimis, ja, und Dinge, die ich vor 10, 15 Jahren noch als Fiktion abgetan habe, sind jetzt schon überholt, ja, inklusive X-Files, ja. Also, und dann wird es schon ein bisschen haarig für die Fantasie, ja. Aber wie gesagt, es geht nur darum, ja, wenn man sich Verteidigung und Schutz überlegt, braucht man die Fantasie und Vorstellungskraft und Kreativität. Ansonsten ist es nicht mehr möglich, das Ganze ordentlich zusammenzuführen, ja, ordentlich zu gestalten.
Genau, und immer dann, wenn es so klingt, als wäre das vollkommen an den Haaren herbeigezogen, ist es meistens leider nicht. Und mir wäre es üblicherweise sehr viel lieber, also wenn ich es mir ausgedacht hätte. Aber mittlerweile kann man ja Heise oder auch die Tagesschau also lesen beziehungsweise schauen und das Absurditätslevel wird täglich gebrochen.
Genau, ja.
Ich glaube, damit können wir Danke sagen und hoffen gerade noch, genau, dass ihr jetzt vielleicht ein paar Fragen hattet.
Genau.
Tja, vielen Dank. Claudia, also was muss ich jetzt tun, wenn ich mit Bitcoin irgendwelche Waffen und Drogen in diesem Park natürlich anonym kaufen will? Reicht es nicht, wenn ich mich anonym nenne oder muss ich mich zerteilen wie das Team der Privacy Week während der Privacy Week oder? Nein, vielen, vielen Dank für einen wirklich tolles Gespräch. Hat viel Spaß gemacht. Wir haben natürlich auch noch Fragen von euch zu Hause an euch. Die erste Frage ist, habt ihr vielleicht noch drei konkrete Beispiele für Dinge, die normal passieren können, an die ihr aber nie im Leben gedacht habt?
Wenn wir nicht vielleicht dran gedacht drei. Haben, ist jetzt gerade schwierig mit dem Beispiel. Ja, aber ja. Also,
good point. Ja, aber so, wo man dann hinten nach vielleicht draufkommt und sagt, ja. Also,
ich glaube, dass das Schwierige oder das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn jemand anderer Zugriff zum Mailkonto hat, weil das Mailkonto ist einfach unser zentrales Konto. Das heißt, wenn wir das Passwort zurücksetzen bei irgendeinem anderen Dienst, kriegen wir halt das neue Passwort oder die Möglichkeit, ein neues Passwort zu setzen per E-Mail. Wenn irgendwer anderer unser Konto verwendet, vielleicht unsere anderen Accounts quasi alle übernimmt, die Mails bekommt und gleich wieder rauslöscht, kriegen wir es vielleicht einfach zu spät mit und dann ist wirklich alles weg und wir haben quasi keinen Zugriff mehr, um unsere Accounts zu recovern und dann ist wirklich richtig, richtig schlecht. Und das, René, ja?
Ja, was da also ein Punkt ist, es haben viele Zwei-Faktor-Authentisierung eingeführt, dass ich ein SMS oder ein PIN-Code nochmal kriege aufs Handy, dann kriege ich es zum Beispiel mit, ja, dann habe ich irgendwie eine Chance, dass ich, Moment, das war ich ja gar nicht, ja. Das Blöde ist, manchmal machen das auch die Plattformen, wenn man sich über Tor einloggt, ja, wenn ich zum Beispiel Twitter über Tor mache, kriege ich immer täglich hunderte von Mails, so, ja, du bist jetzt gerade da, ich weiß, dass ich da bin, das ist ja Sinn der Sache, ja. aber wie gesagt, Dinge, an die man nicht denkt, sind vielleicht auch ungewöhnliche Geräte. Wir haben jetzt das Fass IoT gar nicht aufgemacht, Internet der Dinge, ja. Aber jetzt kommen halt noch in diesen ganzen Zoo von Bedrohungen, kommen jetzt Drucker, Fernseher, der klassische Kühlschrank oder irgendein Blödsinn, ja.
Zahnbürsten.
Die ja auch verbunden sind, ja, die ja auch mit irgendwem reden und wo ich mir sicher keine Zwei-Faktor-Authentisierung zum Zähneputzen habe, ja. Also da wird es dann halt noch haariger und absurder, aber es geht oder es gibt solche Sachen, ja.
Ich kann mich auch gut erinnern, vor Jahren gab es da mal so im Rahmen einer Doku, hat ein amerikanischer Journalist, war also auf einem Hacker-Kongress, aber offenbar tatsächlich mit wirklich guten Leuten, also nicht nur Cyber. Und der hat vorab so ein bisschen sowas wie einen Wettbewerb ausgeschrieben, weil er gesagt hat, das mit dem Hacking, das funktioniert ja nicht und kann mich nicht betreffen. Und er sucht einen Hacker oder eine Hackerin, die eben sein Leben hacken, ne? Weil das kann man sich nicht vorstellen. Und haben sich dann ein paar gemeldet und er hat dann das tatsächlich mit einer Hackerin gemacht. Und das war so ein schönes Beispiel, worauf es ja oft beim Hacken ankommt und die Social-Hacking-Geschichte. Sie hat im Wesentlichen Folgendes gemacht. Sie hat angerufen bei der Telefongesellschaft und hat gesagt, ja, und das ist also irgendwie sehr, sehr schwierig. Also sie ruft jetzt nicht von ihrem eigenen Handy, logischerweise ruft sie aus an und nicht von das vom Freund und der hat die und die Nummer, aber der ist jetzt gerade also irgendwie im Einsatz im Ausland und der ist nicht zu erreichen. Und sie hat im Hintergrund, also erst dabei gesessen, wie das passiert ist, und hat im Hintergrund einfach von YouTube, also literally YouTube, einfach so Babygeschrei laufen lassen. Ja? Und hat gesagt, ja, na, entschuldigen, muss man da, also da meine Tochter, die ist da, muss versorgt werden und ähnlich. Und hat wirklich so auf die Tränendrüse gedrückt und hat also der Dame in der Telefongesellschaft erklärt, dass jetzt unbedingt das Passwort für den Account von der Telefonnummer braucht, um das verwalten zu können, weil da ist die Hypothek fällig und sie muss da eine Überweisung machen und das kann sie nicht, wenn sie nicht bestätigen kann und was auch immer. Und die hat dem Ganzen nachgegeben. Das hat ungefähr eine Dreiviertelminute gedauert. Und sie hat aufgelegt und hat gesagt, so, jetzt habe ich dein Leben übernommen. Ja? Weil dadurch, dass sie Zugriff auf den Telefonaccount hatte, konnte sie letztlich tatsächlich dann auf alles auch mit Zwei-Faktor-Authentifizierung zugreifen. Ich meine, es war natürlich schon eine spezielle Situation. Aber es ist, das zeigt es halt, wir sind oft so verknüpft in den Dingen drinnen. Liebe Kollegin Lena, Lena Doppel hat das einmal so schön gesagt, die Leute stellen sich bei Hacking ja immer vor, da sitzen die Menschen und tippen und irgendwie und so. Und die gehen mit den Leuten saufen.
Genau, ja, und vor allem, wichtiger Punkt, Grundsatz generell, ja, man darf sich niemals unter Druck setzen lassen.
Ja.
Weil alle Attacken verlaufen meistens dadurch, wie du gesagt hast, ich setze die Leute unter Druck, nehme ihnen die Zeit weg, um Gegenfragen zu stellen, ja, und kreiere eine Ausnahmesituation, ja, die glaubwürdig ist. Niemals die Ruhe verlieren und niemals unter Druck Entscheidungen treffen oder irgendetwas weitergeben, ja.
Und du hast eben gerade noch einen Teil angeschnitten, das könnte jetzt unser dritter Punkt sein, an den vielleicht man nie denkt, Medizingeräte. Ja, also Insulinpumpen, Herzschrittmacher, whatever, die sind mittlerweile auch smart und auf irgendeine Art und Weise müssen die halt auch angesteuert werden. Einiges geht davon tatsächlich mittlerweile auch remote und das wäre halt auch so ein Bereich, den man sich dann nochmal genauer angucken muss, ja, wo da vielleicht Angriffsflächen übrig sind. Ja? Also IoT halt in Medizingeräten, die man vielleicht auch noch im Körper trägt, ist da auch nochmal ein ganz großes Feld, was wir uns jetzt gerade aufmachen.
Ja. Eine zweite Frage hätten wir da auch noch, die nehme ich noch jetzt ganz schnell noch rein. Mhm. Wenn man das bisher Gesagte zusammenfasst, geht also die Kritik dahin, dass die Überwachung zu fehleranfällig ist. Heißt das jetzt mal soll, dass eine bessere, weniger fehlerhafte Überwachung okay wäre?
Das Problem an der Überwachung ist ja, dass sie immer Sicherheitslücken voraussetzt. Das heißt, es wäre eigentlich schlauer, die Überwachung wegzulassen, damit endlich sämtliche Sicherheitslücken mal gefixt werden. Und dadurch uns allen einfach ein höheres Sicherheitslevel dann auch gewährleistet werden kann, als wenn halt unser eigenes Steuergeld quasi gegen uns und andere Menschen verwendet wird. Ja?
Vielleicht dazu, weil ich eben Big Data angeschnitten habe, ja, die Möglichkeit, dass es jetzt leichter ist, Daten zu sammeln, zu speichern und auszuwerten, ist sehr verlockend, eröffnet sehr viele Möglichkeiten und hat auch sehr viele, ich sag mal, Möglichkeiten für Fehlerquellen, ja. Weil wenn ich nämlich zum Beispiel diese ganzen Sachen überhaupt erst auswerten kann, dann komme ich ja überhaupt erst zu diesen Fehlentscheidungen oder Fehlinterpretationen bei der Sichtung von dem Kontext. Ja? Das heißt, eine gute Überwachung ist zielgerichtet und führt nicht dazu, dass man Daten ertrinkt. Das sollte man vielleicht auch beherzigen oder im Hinterkopf behalten. Gilt auch für Unternehmen. Ja.
Ihr beiden, vielen, vielen Dank.